Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. Als Jesus die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen. Denn sie waren müde und erschöpft, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da sagte er zu seinen Jüngern: Die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter. Bittet also den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszusenden. Dann rief er seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen die Vollmacht, die unreinen Geister auszutreiben und alle Krankheiten und Leiden zu heilen. Die Namen der 12 Apostel sind an erster Stelle Simon, genannt Petrus, und sein Bruder Andreas, dann Jakobus, der Sohn des Zebedäus, und sein Bruder Johannes, Philippus und Bartholomäus, Thomas und Matthäus der Zöllner, Jakobus, der Sohn des Alphaeus und Thaddäus, Simon Kananäus und Judas Iskariot, der ihn später verraten hat. Diese 12 sandte Jesus aus und gebot ihnen: Geht nicht zu den Heiden und betretet keine Stadt der Samariter, sondern geht zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Geht und verkündet: Das Himmelreich ist nahe. Heilt Kranke, weckt Tode auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr empfangen, umsonst sollt ihr geben. Evangelium Jesu Christi. Das Thema Mission hat in den letzten Tagen, ist es hier schon in unseren Schriftbetrachtungen aufgeflackert, oder wir haben da auch schon mal drüber geredet, wie weit man kundenorientiert sein muss, um Leute erreichen zu können, missionieren zu können. Oder gestern kam das Thema auch noch mal auf im Disput um Gesetz und Evangelium, wie sehr braucht es auch äußere Ordnung oder braucht es Riten, Verbindliches, sowohl in der Familie als auch in der Gesellschaft, damit nicht alles sich sozusagen der Eigendynamik des Begehrens, würde ich es mal nennen, immer mehr schlicht unterliegt und dann im Chaos zerbricht. Also das war hier alles schon Thema. Ich habe jetzt, will Folgendes machen, oder ich habe mir Folgendes überlegt. Es hat mich gejuckt, mal sozusagen, also das ist der eine Teil, das Ergebnis der Missionstätigkeit Jesu und der Jünger zu betrachten. Was ist denn rausgekommen? Und im zweiten Teil will ich noch kurz das, was die da vor allem ausrichten sollen und was ja auch Jesu eigene Botschaft ist, das Himmelreich ist nahe, will ich den Satz noch ein bisschen betrachten und analysieren, was der bedeutet. Der Ausgangspunkt hier ist, dass Jesus Mitleid hat mit den Menschen, die er als müde und erschöpft diagnostiziert, und die Krankheit ist, sie haben keine Orientierung. Und ich finde, dass die Diagnose gar nicht so verkehrt ist, auch für unsere Zeit. Wir merken es ja an uns selber, dass wir auch auf der Suche nach Orientierung sind, weil wir merken, das, was wie unser Leben normal läuft, normalerweise läuft und was die Gesellschaft normal, inklusive auch die Kirchen zum Teil, uns geben können, das genügt einfach nicht, um die Frage zu beantworten, wie kann ich in dieser Welt sinnvoll leben, wie finde ich Heil, wie komme ich dem nahe, wovon wir ein Gefühl haben, dass wir auf dem Weg sein sollten. So, also das ist die Ausgangslage, und in gewisser Hinsicht glaube ich, oder dass das auch sowas wie Mission rechtfertigt. Also wenn einer meint, er habe etwas zu dem Thema zu sagen, Hörer gibt's, Bedürftige sozusagen gibt's. Die gibt's auch in Israel, obwohl die ja sozusagen das Gesetz hatten, um zu dem Thema noch ein Wort zu sagen, also mindestens eine äußere Ordnung, die dafür sorgen soll, die das Volk wenigstens bereithalten sollte, also nicht nur für Gerechtigkeit sorgen, sondern auch sozusagen bereithalten sollte, wenn der Messias kommt, dass man ihn erkennen und sich ihm zuwenden kann. Aber diese Heilsbedürftigen gibt es offensichtlich auch in Israel. Also mit dem, es ist wohl das Drama des Gesetzes, dass es schon als Gesetz gewissermaßen seine eigene Erfüllung verhindert. Also das wird ja im Disput mit den Pharisäern immer wieder deutlich. Auf der einen Seite wird das Gesetz ganz hoch gehalten und ganz streng ausgelegt den anderen gegenüber. Nur wenn dann der eigene Ochs am Sonntag, am Sabbat in den Brunnen fällt, ja, den zieht man raus. Und wenn man statt die Eltern zu unterstützen, das als Opfer dem Tempel bringen kann und damit ein bisschen billiger wegkommt, ja, dann wählt man natürlich die Variante, ist viel angenehmer für den eigenen Geldbeutel. Also auf die Weise führt sozusagen eine äußere Ordnung sich auch schon ad absurdum. Jetzt die Mission Jesu. Dem wird ja attestiert, machtvoll aufzutreten, in Wort und Tat mit Vollmacht zu lehren. Es scheint ja, dass er die Massen bewegt, die ihm immer überall hin nachlaufen, zumindest in Galiläa. Auch die Jünger verkünden in Wort und Tat, heilen Kranke und Aussätzige und so weiter und so fort. Und trotzdem ist das Fazit, oder ja, ein Fazit, ein Vorwurf, den Jesus gerade der Gegend um den See Genezareth macht, wo er erstmal auch viel Zulauf hatte. Wenn die syrischen Städte Sidon und Tyrus, wenn die erlebt hätten, was ihr hier erlebt habt, die hätten sich bekehrt, ihr bekehrt euch nicht. Und selbst Sodom und Gomorra hätten besser abgeschnitten als ihr. Also im Grunde Verkündigung machtvoll in Wort und Tat. Das Ergebnis scheint nicht zufriedenstellend zu sein. Dann kann man, also so wie es die Synoptiker darstellen, eine verschärfte Zuwendung Jesu zu den Jüngern betrachten. feststellen. Das ist dann die Phase, wo er in Gleichnissen redet. Die Jünger sagen, ja, wieso redest du denn in Gleichnissen? Versteht ja keiner. Dann sagt er, ja, das ist ja genau richtig, verstehen ja eh nichts. Also sie haben zwar Ohren, aber es geht hier rein, dort raus, das erreicht die Leute überhaupt nicht. Brauche ich auch nicht verständlich reden. Es wäre toll, wenn sie merken würden, dass ihr Herz verstockt ist. Die Jünger kriegen es dann erklärt. Das mit einem sehr ambivalent, oder ja, man weiß gar nicht, wie man das überhaupt bewerten soll, ja. Sie weisen mal selber darauf hin, aber Herr, wir haben doch alles verlassen, um dir nachzufolgen. Das ist faktisch richtig. Also die haben ihre Familien verlassen, die Schwiegermutter des Petrus wurde darüber krank. Wahrscheinlich hat sie gedacht, ja, wie geht denn das weiter? Von welchen Fischen, die jetzt nicht mehr gefangen werden, sollen wir denn leben? Das stimmt. Oder es ist dann auch ein Petrus, der sagt, ja Herr, du bist der Messias, das haben wir jetzt erkannt. Und im nächsten Satz, als Jesus dann anfängt, von seinem Leiden zu reden, naja, um Gottes Willen, also du wirst doch nicht leiden müssen, das soll Gott verhüten, wird ihm gesagt, weg von mir, Satan. Im Markus-Evangelium gibt es die Figur des sogenannten Jüngerunverständnisses. Also da gibt es eine Reihe von Abschnitten. Da werden also 4000 Leute gesättigt und der Seesturm gestillt und dann werden 5000 Leute gesättigt und noch was. Und die enden alle mit, und die Jünger verstanden überhaupt nichts, denn ihr Herz war verstockt. Die haben nicht verstanden, was da vorgeht. Oder vor der Passion, also dann gibt es wieder die Stelle, Weg nach Jerusalem, also die Phase geht dann über in den Weg nach Jerusalem, wo ihm wohl wachsend Jesus zunehmend klar wird, dass er nach Jerusalem muss. Und dann sagen die Jünger auf, gehen wir mit ihm, um mit ihm zu sterben. Also das muss man ja erstmal fertig bringen, da mitzugehen. Und wir verlassen dich nicht. Und als dann die Verhaftung kommt, einer hat ihn schon verraten, als dann die Verhaftung kommt, da reichen alle guten Vorsätze und alle Erklärungen nicht aus. Es laufen alle weg. Petrus läuft dummerweise nicht weg, um ihn dann verleugnen zu können. Am Kreuz hängt er allein. Zwei Frauen, seine Mutter in der Ferne, Maria Magdalena, ist ein bisschen unterschiedlich, aber Maria Magdalena ist unterm Kreuz, Johannes Evangelium noch Johannes. Erfolg der Mission. Die Pharisäer, also die religiösen Führer, da geht's bei Markus ruckzuck. Jesus muss nur auftreten, am Sabbat zweimal Leute heilen und so weiter. Und schon ist den Pharisäern klar, also na, mit dem, das ist nichts, der muss weg. Bei Matthäus, der braucht immerhin 12 Kapitel, hat aber auch halt eine lange Bergpredigt, die er unterbringen muss. Von daher ist klar, braucht ein bisschen länger, bis bei den Pharisäern der Todesbeschluss fällt. Und dann geht's auch wirklich nur noch im Streit. Also es gibt auch Ausnahmen, wo es mal ein Gespräch gibt, was ist das wichtigste Gebot, wird erstmal als Falle gestellt, aber dann kann man sich doch noch verständigen. Aber dann geht's eigentlich nur noch im Streit mit harschen Vorhaltungen. Ihr seid übertünchte Gräber, den Zehnten von Dinze, von Minze und Minze und Dill, ja, aber wenn's um Gerechtigkeit, Barmherzigkeit geht, nix. Es gibt dann die harten Gleichnisse, Israel wird die Verheißung weggenommen, die geht. Von überall drängen sie ins Reich Gottes, aber ihr bleibt auf der Strecke und so. Und das Volk, tja, heute Hosianna, morgen kreuzige ihn, nach Pfingsten gibt's dann Bekehrungen. Ja, überhaupt Pfingsten oder Auferstehung, da muss schon irgendwie sich was verändern, auf jeden Fall mal bei den Jüngern. Durch Pfingsten allemal, die treten dann mit Selbstbewusstsein auf. Etliche haben dann den Märtyrertod auf sich genommen. Aber ein Petrus bleibt auch ein Schwanker. Also das ist ja zum Beispiel die Geschichte, die wir jetzt im Galaterbrief lesen. Tja, Erfolg der Mission. Hat sie Erfolg? Vielleicht kann man sagen, immerhin, oder kann man Folgendes sagen, es ist doch erstaunlich, dass aus den, ich meine, Jesus hat nicht die Top-Leute Israels berufen, das waren Fischer, Zöllner, Handwerker, ein Jugendlicher, den Johannes, also das waren nicht gesellschaftliche Führer oder Intellektuelle oder Topmanager oder sowas. Es ist eigentlich erstaunlich, aus diesen No-Names sind Leute mit Gesicht geworden, mit Profil. So viel kann man sagen. Aber es sind eben auch die Menschen geblieben mit ihren Schwächen, die sie immer gewesen sind. Da hat sich vielleicht manches getan, aber es ist nicht alles glatt geworden. Ja, und mit Pfingsten beginnt dann die Kirchengeschichte. Und da ist das Bild irgendwie auch nicht sehr viel anders. Es gibt ein paar leuchtende Figuren. Ja, der heilige Franz, aber hätte er nicht seinen Orden ein bisschen besser in den Griff kriegen können, statt es dem Bruder, wie hieß er, sowieso, wie? Nee, nicht der Leo, der konnte halt nicht, Franz war zu gutmütig oder ich weiß nicht, dann kam ein anderer und sagte, geh mal weg Franz, ich mach's schon für dich. Oder die jetzt selig gesprochene Maria Margareta Flesch, von den Waldbreitbacher Franziskanerinnen, Ordensgründerinnen aus dem Westerwald, da kam dann auch jemand und sagte, geh du mal in die Küche und schäl die Zwiebeln, ja, stör und wir machen schon. So. Also es gibt Leuchten und es gibt halt Leute, die stark nach vorne drängen, die man aber besser im Keller mit hellem Licht, wenn sie es lieben, aber irgendwie doch eher im Keller aufbewahren würde. So viel zum Ergebnis der Mission. Also, es tut sich was, aber es ist überhaupt nicht, man hat nicht den Eindruck, dass das so eine geradlinige Angelegenheit wäre und planbar und so wie hier im Ashram, das so klar ist, ihr meditiert hier und dann geht ihr strahlend und gewaschen nach Hause und alle Welt wird sagen, ach, wo kommt denn? Und all eure Fehler sind geheilt und alle Leiden sind geheilt und so. Also das ist hier einfach anders. Ja, jetzt möchte ich noch was sagen zu dem doch irgendwie zentralen Satz, dass das Reich Gottes nahe ist. Ich meine, es gibt ja die Veranstaltungen, die das durchaus auf dem Schild führen und ja, man kann sich ja nicht davon befreien. Also wenn das nicht irgendwie wenn ich nicht glauben würde, das hätte irgendeinen Sinn, ja, es würde zu was Gutem führen, dann könnte ich das noch anbieten, um Kohle zu machen, dann hätte es wenigstens für mich einen Sinn, aber sonst halt keinen. Also man kommt ja aus der Spannung nicht raus. Also ich mache das ja, weil ich glaube, das ist was Gutes oder das ist in irgendeinem Sinn hilfreich. Aber es ist so ganz geradlinig, so funktional, meditiere mal eine Stunde und das noch mit der richtigen Methode, selbstverständlich. Und dann, du wirst sehen. Dann kommt die Erleuchtung. Also so einfach scheint es nicht zu sein. Jetzt möchte ich noch was zu diesem Satz sagen, das Reich Gottes ist nahe. Das ist ja irgendwie die zentrale Botschaft. Und da fällt schon mal auf, es ist nicht eine Methode. Also es ist nicht Vipassana und es ist nicht Jesusgebet und es ist nicht ignatianische Exerzitien und es ist nicht denk positiv und schluck die Tabletten und nimm 10 Kilo ab und nicht mit Trennkost, sondern friss die Hälfte. Und also es ist alles davon nicht. Das Reich Gottes ist nahe. Was ist es denn? Es ist erstmal eine Verheißung. Es ist eine Verheißung, also mit Reich Gottes assoziiert man ja irgendwie was Gutes, Erlösung in irgendeinem Sinn oder Seligkeit oder Erfüllung, und das ist nahe. Das heißt, es ist nicht JWD, sodass man es abhaken kann, warten hat sich nicht gelohnt, lasst uns fressen und saufen, alles andere war nichts, sondern das ist, es hat ja eher was von, ja, ich würde fast sagen, halt aus. Es ist nicht weit weg, es ist schon so ganz in deiner nächsten Nähe, nicht in grauester Zukunft oder was gar nicht gibt, sondern es ist schon ganz nah gekommen. Aber ganz nah ist auch nicht da. Und nicht da heißt, ich sitze da erstmal mit dem, was ich habe, mit dem, was ist. Ich habe vielleicht meine Sehnsucht, aber unerfüllt. Das heißt, ich habe den Mangel. Ich habe die Unzufriedenheit oder die Überforderung oder die Angst oder egal was es ist, ich habe die Erfüllung erstmal nicht. Denn das Reich Gottes ist eben nicht da. Wenn es aber nahe ist, dann könnte ich unter Umständen auch mit meinem Nichthaben, mit meiner Unerfülltheit, mit meinem Unheil, also Heil ist für mich so ein Sammelbegriff, wo alles reinpasst, was ich mir in unterschiedlicher Akzentuierung immer wieder ersehne, wünsche, erhoffe. Dann kann ich, wenn es aber jetzt doch nahe ist, vielleicht besser aushalten, mit meiner Situation, wie sie ist, mit meiner Erlösungsbedürftigkeit, und ich in diesem Aushalten glaube ich, dass das etwas Zentrales ist, also Aushalten mit meiner, hier in der Meditation, mit meiner Unruhe, meiner Unzufriedenheit, passiert ja nichts. Aber in diesem Aushalten glaube ich, dass ganz, ganz viel passiert. Es passiert sowas wie eine Integration, weil das Aushalten ja darin besteht, dass ich mich mit dem, was ist, also auch diesem mir fremden, störenden, von mir abgelehnten, unangenehmen, dem Schmerz, in Beziehung setzen muss. Wenn ich hier Schmerz meditiere, dann stelle ich erstmal fest, ja, wo und wie tut's denn weh? Ich erlebe die Wirkungen, was das mit mir macht. Gong schneller, Kollege, und all die Sachen, ja. Also, mir bricht der Schweiß aus, ich streng mich an, ich merke, ich will ihn wegkriegen, aber ich kann ihn nicht wegkriegen, ich erlebe Ohnmacht oder Verzweiflung oder denke, jetzt habe ich aber die Schnauze voll, jetzt greife ich aber selber an, jetzt reicht's mir oder so. Also ich erlebe ja da eine ganze Palette. Und darin geschieht Auseinandersetzung mit dem Schmerz und mit mir. Und das ist der Weg, wie sich etwas in mein Leben integrieren kann, wie ich mich angesichts des Schmerzes auch verändere. Könnte andere Beispiele nehmen. Ich sitze hier mit dickem Beziehungsknies. Meine Frau ist mir hochpräsent, sitzt da ganz nah neben mir und ich durchlaufe die ganze Palette von blöder Kuh und ich schicke dich in die Wüste und ich sehne mich nach dir, ich bin allein, was soll ich denn machen? Und genau darin geschieht ein Stück Veränderung von mir und der Beziehung. Es geschieht darin Wachstum, also Reifung der Person. Also mich fasziniert immer dieser Satz, wie geschieht Entwicklung dadurch, dass ich annehme, was ist. Sagt ein Gestalttherapeut, zu dem Leute kommen, die nichts sehnlicher wünschen, als anders zu werden. Wenn ich zum Arzt gehe, dann will ich ja und habe Schmerzen, oder dann will ich ja, dass der was macht, dass ich mich anders fühle. Und der sagt, ja, erstmal musst du das annehmen, was ist. Also ich muss erstmal das, wo ich unbedingt weg will, mit dem muss ich erstmal, das muss ich erstmal an mich heranlassen. Und so geschieht Entwicklung. Und es geschieht eigene Läuterung, die darin besteht, ich merke, die Welt ist nicht so, wie ich sie gerne hätte. Ich sitze hier und will den Frieden und habe den Schmerz. Ich habe geheiratet, um was weiß ich, Geborgenheit zu haben und versorgt zu werden und jemand, der mir die Pantoffeln bringt, wenn die Füße kalt sind und mich spazieren führt, wenn ich mal nimmer kann. Und was ist? Nix. Aber genau daran muss ich mein Bild von der Welt, meine Vorstellung, wie das laufen soll, ja, auf die ich oft so fixiert bin, die muss ich lernen zu lassen. Da kann ich mir die Zähne ausbeißen. Es ist einfach nicht so. Und habe noch die Chance zu merken, was es denn ist, was mich in diese Fixierung hineintreibt. dass ich so borniert bin. Das hat ja was mit mir zu tun. Das kann ja nicht auf Ewigkeit der böse andere sein, der vielleicht gar nicht bös ist, was noch erschwerend für mich hinzukäme, sondern das sind meine eigenen Scheuklappen, die ich aufstelle. Darin geschieht eine Läuterung, in der ich die Welt lerne, anders zu sehen. Und ein altes Wort, man wird vielleicht ein bisschen demütiger. Genau dadurch, dass man merkt, dass man kleiner wird. Dass man merkt, es geht nicht nach meiner Pfeife. Also, was entstehen könnte, ist tatsächlich mehr Flexibilität. Und das hat auch was mit Gesundheit, mit psychischer Gesundheit zu tun. Mehr Annahme seiner selbst und anderer und darüber auch anderer, das nennen manche Liebe. Und wenn man das erlebt, dass also dass man durch diese Läuterung durchkommt und dass dann etwas geschieht an Integration, an Entwicklung, an neuer Perspektive, da geschieht auch etwas an Hoffnung. Jetzt ist irgendwie die Bilanz plötzlich, ist es gar nicht so übel. Also der Weg ist nicht so ganz angenehm, das muss man schon zugeben. Hat schon ein bisschen was mit Kreuz zu tun. Aber offensichtlich ist es nicht ausgeschlossen, dass der Weg einen führt zu mehr Liebe, zu mehr Hoffnung, zu mehr Vertrauen, Glaube ins Leben. In der Metaphysik hat man dann ganz schnell gesagt, wenn das Sein gewachsen ist, ja, woher kommt denn der Seinszuwachs? Vom Absoluten natürlich. Hat vielleicht ja auch was. Vielleicht hat es ja wirklich sogar alles was mit Gottes Begegnung zu tun. Und auch da ist nochmal Umdenken notwendig. Ich habe hier in meinen Unterlagen einen schönen, also mir gefällt euch sehr gut, einen Text von Johannes vom Kreuz gefunden. Ich lese mal ein paar Strophen vor. Warum ich ihn vorlese, ist Folgendes. Wenn Gott einem wirklich begegnet, da kann man nichts sagen. Da weiß man nichts. Das ist nicht sagbar. Es entstehen nur Früchte. Aber man hat nichts. Auch das ist nochmal ganz anders. Ich trat ein und wusste nicht wo und blieb auch ohne Wissen, alles Wissen übersteigend. Wo ich eintrat, wusste ich nicht. Doch als ich mich dort gewahrte, ohne Kenntnis meiner Bleibe, hörte ich von großen Dingen. Was ich hörte, sag ich nicht, blieb ich doch ganz ohne Wissen, alles Wissen übersteigend. Frieden war's mit Gott und Welt, wovon ich zutiefst erfuhr, ganz allein in meinem Herzen. Klar ward mir der rechte Weg. Alles war so voll Geheimnis, dass ich nur noch stammeln konnte, alles Wissen übersteigend. Trunken war ich, wie von Sinnen hingerissen außer mir, blieb dabei doch mein Empfinden jeglicher Empfindung bar. und der Geist sah sich beschenkt mit Verstehen, das nicht verstand, alles Wissen übersteigend. Jeder, der dorthin gelangt, wird ganz irre an sich selbst. Alles, was er vorher wusste, scheint ihm jetzt verschwindend klein. Und sein Wissen wächst so sehr, dass er ohne Wissen bleibt, alles Wissen übersteigend. Und so weiter. Also der versucht es zu, es passiert was, es, da ist auch was von Wissen, aber das ist nicht sagbar. Es ist, man kann, es ist ohne Empfindung, es ist Wissen über alles Wissen hinaus, es ist Veränderung und doch kann man nichts. Ja, man hat nichts in der Hand. Jetzt komme ich zum Schluss. Das eine sind ja die Worte und der Weg, den, na, nee, es stimmt nicht, was ich sage. Das zweite ist auch der Bote selbst, der ein bisschen vielleicht zum Zeugen geworden ist, weil er ein bisschen was davon erlebt. Der eine mehr, der andere weniger. Ja, vielleicht ist es völlig töricht, über mehr und weniger zu reden. Es ist irgendwie scheißegal. Und auch über die Begegnung vermittelt sich ja was, wo zwei Menschen sich begegnen und etwas mit Worten und einfach mehr passiert, als gesagt wird. Aber das Ganze zeigt nochmal, finde ich, es ist nicht verrechenbar. Und das macht im Grunde die Bedeutung des Glaubens klar, des Vertrauens, dass Gott will ja nichts anderes als sich uns schenken. Dass er nahe ist in dem, was jetzt bei mir da ist. Um seinen Teil, um Gottes Teil muss ich mir keine Sorgen machen. Der will sich mir schenken, der will gar nichts anderes. Sich mir mitteilen und hingeben. Ich muss mich um meinen Teil sorgen, dass ich da bin und gegenwärtig werde. Bei dem, was jetzt ist, wie es wirklich ist.